Mein Name ist Patrick Kutz. Ich mache Unternehmerinnen und Unternehmer besser. Und einmal in der Woche habe ich eine Macherin oder einen Macher am Tisch und versuche herauszufinden, was für Ihren Erfolg relevant ist. Ich wünsche Ihnen viel Spass.
Dominik, schön bist du hergekommen.
Danke schön. Hoi. Merci für die Einladung.
Ein weiterer Unternehmer am Tisch. Ich werde mit dir über das Thema reden, das eigentlich heisst Wahl oder keine Wahl haben. Also wie gehst du damit um, wenn du zum Unternehmer wirst, das aber gar nicht bewusst machst, aber das Beste daraus machst und die Chance nutzt. Vielleicht ist es spannend für die Leute, mal zu verstehen, was macht Dominik, wer ist er? Und einmal bis zu dem Zeitpunkt 2009, wo dann die grosse Veränderung kam.
Sehr gern. Grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, gerechnet damit, habe ich eigentlich nie, dass ich einmal das elterliche Unternehmen übernehme. Habe vom Werdegang her eine Handelsschule gemacht, eine Berufsmatur gemacht, bin an der Fachhochschule gewesen und habe eigentlich damals, als ich das erste Mal in Kontakt getreten bin mit meinem Vater, respektive der Firma Unico Graber, bin ich bei der Swissport gewesen und wollte dort eigentlich primär Geld verdienen, um nachher zu reisen und ein bisschen unterwegs sein. Und meine damalige Stelle ist dann aber ist für mich nicht ganz optimal gewesen, es hat nicht ganz so gepasst, auch von der Arbeitszeit her schwierig gewesen und so weiter. Und mein Papa hat damals dann eine Mitarbeiterin gehabt, die in Mutterschaftsurlaub ist und hat mich gefragt, ob ich nicht kurzfristig einspringen kann. Das habe ich dann gemacht, worauf dann kurz darauf bei meinem Vater an einer chronischen Darmentzündung erkrankt ist und 2 Monate voll ausgefallen ist. Und eigentlich dort schon ein bisschen den Wurf ins kalte Wasser erleben durfte, weil oftmals ist es halt einfach so, wenn du in einer Firma bist und du bist Namensträger, dann wollen die Leute plötzlich mit dir schwätzen, wenn der Senior nicht mehr rum ist.
Ja. Wie alt bist du
da? Dort bin ich, ja, bis über 20 gewesen.
Okay.
Und habe dann wirklich eigentlich damals bei meinem Vater auf Sparflamme geschafft, habe die Frau bestmöglich ersetzt, habe ganz klar gesagt, ich will nebenan noch das eine oder andere sonst machen, habe ich dann auch gemacht, diverse kleinere Projekte noch gemacht neben der Arbeit und eben ab dem Zeitpunkt, wo dann mein Vater erkrankt ist, habe ich es dann ein bisschen anders gesehen und mein Vater hat auch mitunter dann als absoluter Workaholic einen Schuss vor den Bug bekommen, ist dort nach dem Tod vorbei, 2 Tage einen Durchbruch gehabt und ist dann effektiv, denke ich mir, auch ein bisschen offener gesehen, dass er mich hat lassen arbeiten. Ich habe das auch schon gesagt, ich habe schon mit den 2-3 Mal in Hammel laufen und daraus habe ich dann meine Lehre gezogen, bestmöglich. Also eigentlich habe ich relativ viel dürfen machen, bis 2009 viel dürfen übernehmen auch von ihm. Ein Thema Messen auch besucht, dann habe ich plötzlich dürfen Messenplanung machen und so weiter. Habe wirklich viel gelernt. Ich sage jetzt einmal, halt auch dann mehr ein bisschen in die Unternehmung anfangen verlieben. Wir haben das Gesicht von der Unternehmung dürfen verändern. Wir haben den Marketing, den ganzen Bereich, Katalog etc. haben wir völlig neu umgesetzt und das sind natürlich tolle Projekte und haben es dann vielleicht auch ein bisschen zu meinem Kind anfangen machen.
Ja, ihr habt ja eigentlich ein Consumer Product immer noch.
Genau.
Arbeitsschutz, also Augenschutz.
Genau, spezielle Schutz
im Bereich
genau. Augenschutz, ganz voilà. Genau.
Und dann ist das Jahr 2009 gekommen.
Genau.
Was ist dort passiert?
Mein Vater hat eigentlich bis 2008 Dezember geschafft.
Ja.
Also wir haben noch ein Weihnachtsessen zusammen gemacht, alles drum und dran. Ist aber schon von der Fitness her eingeschränkt gewesen und ist dann in die Ferien gegangen.
Ja.
Oder wir alle sind in die Weihnachtsferien gegangen. Und hat schon eigentlich angekündigt bei meinem Bruder, ich habe einen Bruder, und bei mir, dass Familie Weihnachten wird ins Wasser fallen, weil er nicht zu Weg ist. Und es für ihn einfach im Moment keinen Sinn macht.
Ja.
Und das hat sich dann eigentlich so gezogen. Ich war in den Bergen gewesen, und dann, als ich heimgekommen bin aus der Ferien, ist es dann so gewesen, dass meine Mutter irgendwo, das ist um den 6. Januar herum, gesagt hat, da stimmt einfach irgendetwas nicht, es ist eine kalte Lungenentzündung diagnostiziert worden, es ist nicht besser geworden, trotz Antibiotika. Und nachher ist er ins Spital gekommen. Das ist dann, also eingeliefert worden, ist dann effektiv am 12. Januar, am 15. Diagnose bekommen, dass er Krebs hat. Das Hauptkarzinom im Speiseröhre ist, aber eigentlich schon im ganzen Körper ausgeschlagen hat und ist dann am 22. nach der Diagnose dann gestorben.
Okay,
also sehr, sehr schnell.
Das ist sehr schnell gegangen.
Ja. Ja.
Ist von Anfang an klar gewesen, dass du der bist, der das Unternehmen weiterführt?
Nein, also das ist dann schon das erste Mal auch noch zum Gespräch geworden. Mein Bruder,
in der Familie?
In der Familie. Mein Bruder, der nicht aus dem Bereich Arbeitsschutz kommt oder Schutzbrille, wenn ich in der Firma geschafft habe, hat dann klar gesagt, los, jetzt musst du bewusst werden, was willst du, in welche Richtung willst du gehen und wir können gerne über das schwätzen. Wobei für mich dort wirklich an dem Donnerstag, wo mein Papi gestorben ist, schon mal wichtig war, schon am Mittag, wo wir gestorben sind. Halb drei bin ich wieder in der Firma und habe mitgeteilt, was passiert ist, was gegangen ist und dass sich auch die Leute keine Sorgen machen, oder? Weil man wusste, dass es um meinen Papi nicht so gut steht. Aber das war dann eigentlich wirklich mal meine Priorität gewesen, und ja, ich glaube, mehr oder weniger auf dem Weg in die Firma habe ich dann unterbewusst, ist für mich der Entscheid eigentlich getroffen gewesen. Und ja, ein Team gehabt, das mir sehr am Herzen gelegen ist und eben, wie gesagt, es war ein Stück weit auch meine Firma gewesen. Es war mein Papi, sein Kind, sein Baby gewesen, das ich viel von ihm lernen und dann schlussendlich auch dann den Entscheid getroffen habe, doch, ich will weitermachen.
Und dein Vater hat dir gegenüber auch in diesen letzten Tagen nie die Erwartungshaltung ausgesprochen, dass er möchte, dass du das weiterführst?
Nein, er hat mir eben unterbewusst eher die Frage gestellt, hast du es im Griff? Also er hat mir ins Auto angerufen und hat mich so beiläufig gefragt, und läuft der Laden? So wie man das eigentlich macht, wenn man irgendwie aus der Ferien kurz heim anruft. Und dort hat er mich eigentlich gefragt, hey, kannst du es? Hast du es im Griff? Und, aber nicht mit einer Erwartungshaltung.
Okay.
Also es ist nie auch von meiner Mutter oder so, gar nicht, sondern es war immer klar gewesen, hey, look, wenn du willst, dann gut, und sonst finden wir eine andere Lösung.
Okay. Ja. Gut, also da gibt es ja noch die unausgesprochene Erwartung, so, oder?
Ja.
Was wäre gewesen, wenn du gesagt hast, nein?
Ich gehe jetzt dann mal davon aus, dass mein Bruder als Finanzer dann ins Spiel gekommen wäre.
Er hätte operativ nicht können da rein, oder?
Nein. Okay. Also das wäre nicht möglich gewesen. Also dann hätte man müssen vergrößern.
Und wir haben ja miteinander zusammen geschafft, im gleichen Jahr noch, gell? Ein halbes Jahr später sind wir gestartet. Ja. Und ich mag mich erinnern, deine Mutter ist mit dabei.
Ja,
genau. Voller Tatendrang, mega coole Geschichte. Ja. Also sie hat da auch mitgezogen am Ende des Tages, ist dir wahrscheinlich auch zur Seite gestanden. Vielleicht nochmal zurück, dein Vater hat dich gefragt, ob du es im Griff hättest. Hast du es im Griff gehabt?
Das ist eine relativ gute Frage. Ich habe, wie gesagt, ich habe viel gelernt von meinem Vater.
Aber du hast operative Business gekannt. Also du bist in dem Fall, du bist 29 gewesen, wo das passiert. Genau. Bist ein paar Jahre im Unternehmen.
Ja, ein paar Jahre im Unternehmen gesehen. Nichtsdestotrotz verändert sich das Ganze spätestens dann, wenn irgendwelche Bankverträge nicht mehr der Name vom Vater drunter steht, sondern dein Name. Und dann, glaube ich, nimmst du es dann mal wahr. Ja. Also der Zeitpunkt...
Bedeutung von der Entscheidung wird anders.
Nebst der ganzen... zuerst musst du mal verarbeiten, mein Papi ist gestorben. Du musst dich mit der Endlichkeit, das habe ich auch nie gemacht, musst dich mit der Endlichkeit auseinandersetzen. Und dann ist es noch die Firma, oder? Also das ist schon ein Prozess irgendwo, wo sicher ein halbes Jahr, drei Viertel bis zu einem Jahr sicher gegangen ist, bis ich mal gestaltet habe, hey, jetzt ist es meins. Oder? Ja. Und es ist ja dann...
Also du bist verantwortlich dafür.
Genau. Noch dazu angekommen, dass es dann noch ein kleines Hickhack gegeben hat, was hat die Firma jetzt wert. Also auch hier kann man eigentlich nur empfehlen, dass man genug früh...
Aber so eine Bewertung
gegangen ist. Genau, genug früh schaut, wie wenn die Geschwister die um sind, wie macht man das, wie geht man damit um, wenn es zu so einer Situation. Und die kann es halt in Gottes Namen, die kann es geben.
Also hast denn du die Firma übernommen oder hast du einfach Geschäftsführung übernommen?
Also Geschäftsführung, in der ersten Phase habe ich Geschäftsführung übernommen, weil man nicht einig ist worden, was jetzt die Firma effektiv wert
hat. Okay.
Glücklicherweise ist eine Willensfallstrecke, haben Sie gesehen, als Mediator auch. Und ist dann rund ein Jahr nach dem Tod von meinem Vater.
Ist das klar?
Ist klar gewesen. Okay. Kann ich meinen Bruder dürfen auszahlen. Und seither ist dann eigentlich der Fall klar gewesen.
Gut. Genau. Also das ist wahrscheinlich die erste Herausforderung gewesen. Ja. Was ist sonst noch operativ so eine Herausforderung auf dich zugekommen, wo du wirklich gefordert oder sagen wir überfordert gewesen bist?
Also ich glaube, das grösste Thema sind wie im Leben grundsätzlich die zwischenmenschlichen Themen. Personal, Leute, die unter meinem Vater super funktioniert haben, wo mein Vater plötzlich weg ist, ist schwierig geworden.
Okay.
Und das sind, ich glaube, das Geschäftliche, das Operative, weiss man plus minus, wie es läuft, aber das Zwischenmenschliche, das ist herausfordernd gewesen.
Das ist auch etwas, was oft bei Nachfolgeprozessen das Thema ist. Die Leute verändern sich wirklich. Oder? Was hat sich denn verändert, wenn wir auf dem Thema bleiben? Was ist das, was geändert hat zwischen dem Vater und dann dir, bei den Leuten?
Ich glaube schon, halt, dass so die Generation, die teilweise in der Firma ist, gewesen, halt einfach noch sich gewohnt ist, gewesen, dass mein Vater halt da ist, wo ich sage jetzt einmal, Befehl rausgibt.
Okay.
Und das bei mir dann halt nachher ein bisschen anders gelaufen ist. Okay. Ich habe vielleicht mehr direkt erwartet von den Leuten. Ich habe mehr Leistung erwartet von den Leuten. Jetzt nicht im Sinne von dem in der Stunde mehr arbeiten, aber auch von der ganzen Mitdenkart und Weise habe ich vielleicht ein bisschen mehr wollen und die Leute dann mehr einbeziehen durch das. Also es ist so mehr von einer patronalen Geschichte, die mein Vater grossartig gemacht hat, ist so ein bisschen mehr in die ganze Team-Geschichte reingekommen, weil ich auch gewusst, ich kann nicht immer alle Entscheidungen allein treffen, sondern ich brauche Erfahrungswerte, ich brauche noch andere Leute, die ein bisschen ein anderes Bild haben.
Ja, und die haben natürlich einen Know-how-Bereich gehabt, also eben eine Fertigung haben gehabt, da ist Kompetenz rum gewesen.
Genau.
Okay, verstanden. Wenn du jetzt so operative Herausforderungen gehabt hast, die dich wirklich gefordert oder überfordert haben, wie bist du mit dem umgegangen? Hast du Leute gesucht, die dich können austauschen können? Oder wie hast du das gemacht?
Also, natürlich, ich habe einen Freundeskreis, wo auch Unternehmer drin sind. Ich habe einen sehr kleinen, überschaubaren, aber doch sehr, sehr engen Freundeskreis. Ich habe viele Gespräche, also effektiv viel geschwätzt, viele Leute mal gefragt, wie sehen das? Aber das ist es auch und das ist auch das, wo man hin und wieder mal fehlt, ist effektiv ein Sparringpartner in der Firma. Oder okay.
Das hast du nicht gehabt.
Das habe ich in dem Sinn nicht gehabt. Oder? Ich habe eine Mami gehabt, die mich wirklich immer und sehr treu unterstützt hat, dass er jetzt noch macht, teilweise eben auch im Geschäft involviert ist, sie hat noch die Löhne gemacht und so weiter, aber so eine richtige
Sparung. Aber sie haben nicht eine operative Kompetenz gehabt, oder?
Nein. Okay. Und das ist das, wo ich denke, auch heute, wie gesagt, wo manchmal gut wäre, dass du jemanden in der Firma hättest, sei das in Form von einem Geschäftspartner, sei das wie auch immer aufgestellt, aber das ist etwas, wo denke ich, manchmal sinnvoll ist. Ich habe ein super Team, mittlerweile auch ein langjähriges und dort kommen natürlich mittlerweile auch entsprechend Feedbacks zurück und auch kritische Fragen, aber das hätte ich vielleicht schon teilweise früher gebraucht.
Ja.
Und das ist halt auch ein Prozess.
Was hat es denn geändert, wenn du sagst, teilweise früher gebraucht? Wenn du jetzt die Entwicklung von der Firma anschaust?
Dass man vielleicht dass ich vielleicht einfach weniger schnell gewisse Sachen gemacht hat, wo teilweise sehr positiv ist, rausgekommen, aber es hat auch anders kommen und dass man vielleicht dort gewisse kritische Fragen, wo man, wenn man über etwas nachdenkt und überzeugt ist, dann sagt man, hey, jetzt gehen wir und vielleicht gewisse Aspekte nicht mit einbezieht, weil man so überzeugt ist von dem, dass es gut ist, dass man vielleicht gewisse Sachen vergisst, dass es noch besser könnte werden.
Okay. Also Qualität vom Entscheid noch mal können erhöhen.
Genau.
Gut. Damals im 2009, wie viele Mitarbeiter sind da gewesen?
Dort waren wir 14 Leute.
Ja,
genau.
Gut. Und Heute?
Heute sind wir in der Schweiz, wir haben eine Tochtergesellschaft in Deutschland. Mhm. In der Schweiz sind wir 9 Leute und in Deutschland sind wir 3,5 eigentlich. Aber wir haben natürlich die ganze Montage-Geschichte, also die ganze Montage, wie auch Produktion. Produktion haben wir auf unseren Spritzgusswerkzeugen einen spezialisierten Betrieb ausgelagert. Und die ganze Montage funktioniert über die Lebenshilfe, also Institution für Beeinträchtigte, die uns das macht. Also es arbeiten eigentlich permanent irgendwo zwischen 25 und 50 Leute von der Institution für uns plus Produktion.
Also deutlich gewachsen.
Ja, kann man sagen. Ja. Kann man sagen.
Okay. Wir haben vorher in der Vorbereitung auch noch ein bisschen diskutiert. Ich denke, das ist auch noch eine spannende Geschichte, wo wir darauf gekommen sind, so ein bisschen wachsen, oder? Die Learnings aus dem Wachsen raus. Du bist ja dann recht ambitioniert auch über Grenzen gegangen mit deinem Produkt. Vorher sind wir eigentlich nur in der Schweiz gewesen, oder?
Wir haben aus der Schweiz aus agiert, aber sind eigentlich ein Großteil von den Produkten, die wir gespritzt haben in Hölste damals, ist in die EU gegangen. Also sagen wir mal irgendwo 60-65%.
Und jetzt sind wir so richtig auch selber operativ, also nicht über Dritte, sondern selbst direkt im deutschen Markt tätig. Ja. Was sind so die Erfahrungen, der Schritt über die Grenze? Du wohnst ja nahe bei der Grenze, muss man auch sagen.
Also was schon relativ überraschend ist gesehen für mich und wo ich das Gefühl habe, das erlebst du nur dann, wenn effektiv, ist wie übrigens an vielen Ferienorten, wo man denkt, das ist fantastisch, da könnte ich mir ein Leben vorstellen, in der Ferien kann man das, aber wenn man dann effektiv schafft, verändern sich gewisse Sachen und was wirklich massiv ist, sind die 20 Fahrminuten von unserer Schweizer Zentrale zu unserer deutschen Filiale über, machen mentalitätsmässig natürlich schon wahnsinnig viel aus.
Okay.
Positiv, in vielen Bereichen sehr positiv, aber halt einfach auch gewisse Sachen, wo man vielleicht als Schweizer, wenn man jetzt nicht wahnsinnig offen ist oder auch gewisse Mitarbeiter, je nachdem, halt dann einfach Probleme haben mit Verständnis, wo man, vielleicht als Herausforderung kann nennen, dass man auf alles eher positiv zugeht und sagt, andere Länder, andere Sitten und nicht einfach den Vorhang zumacht und sagt, das ist alles Habakuk, bei uns ist am besten, sondern man muss schon relativ mit vielen Situationen wohlwollend, bewertend umgehen und sagen, hey, das ist doch einfach so. Und
funktioniert anders.
Funktioniert anders.
Also hast du ein Stück weit ein bisschen Lehrgeld zahlt bei diesen...
Absolut. Also, ja, definitiv. Also es sind kleine Sachen. Es fällt beim, sag jetzt einmal, wenn man dann halt Filialen hat und mit Buchhaltung allem, dann fällt beim Kontenplan an. Wie man sie da ausrichten und so weiter. Und dort ist halt auch, kann man nur empfehlen, dass man halt wirklich sich auch dort gut lokal beraten lässt. Also das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, dass man die Leute an den Tisch holt, die eine Ahnung haben von dem und nicht auf Teufel kann man raus und sagt, ich habe ja das selber, ich bin auch immer klug, sondern dass man wirklich von Anfang an dort die richtigen Leute am Tisch hat. Das ist sicher eine von den Lehren, die ich daraus herausgezogen habe.
Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Oder, also wir haben auch vorher darüber diskutiert, ich nehme einen Unternehmer schon sehr oft wahr, auch als Person, die eine starke Selbstüberzeugung haben. Musst auch haben, wenn du eine Entscheidung für das hast du auch lernen müssen, oder?
Absolut.
Zack, und jetzt machen wir das und jetzt ziehen wir das durch. Ja. Und Hankerum, gerade in der heutigen Zeit, hast halt Entscheidungen, die recht komplex sind und wo es manchmal schlau ist, dass man das spiegelt.
Ja.
Oder eben, darum habe ich dich gefragt nach dem Beispiel, ich finde das spannend, oder bewegst du 10 Kilometer und die Welt ist einfach nicht die gleiche. Und man tendiert dann dazu, so etwas zu unterschätzen und das kann auch fatale Folgen haben. Und ich jetzt auch bei anderen erlebe, dass man sagt, ja, wir expandieren, wir gehen über Grenzen und eigentlich funktioniert alles etwa gleich und es ist eben nicht so.
Das ist massiv anders.
Also. Ich habe den Reto hier im Videopodcast gehabt, er hat sogar wie eine Methodik entwickelt und hat jemanden, der für ihn einzelne Märkte geht, abchecken, um zu schauen, wie relevant ist der Markt. Können wir in den Markt, passen wir dort drin, was ich sehr spannend finde. Weil du tust ja dann doch, also ich meine, du hast jetzt deine Produktion dort drüber geschoben.
Ganz genau.
Schwergewicht von deiner operativen Tätigkeit, was nicht unwesentlich ist.
Nein, oder? Das ist so.
Und ja, das muss dann einfach funktionieren.
Das muss funktionieren. Und ich habe immer gesagt, ich will, wenn ich am Morgen ins Auto steige von daheim muss, ich will nicht an den Flughafen fahren, um in meine Produktion zu schauen. Da haben wir die Grösse nicht und ich finde es einfach nicht sinnvoll. Ja. Ich habe immer gesagt, ich will wirklich auf Autodistanz die Produktion haben. Es sind 20 Minuten an der Grenze. Ist fantastisch, aber eben, man darf auch die kleinen 20 Minuten nicht unterschätzen. Vom Wechsel von der Mentalität. Und man fährt halt einfach über eine Landesgrenze.
Früher habt ihr auch schon in der Schweiz produziert?
Ja.
Okay, ja. Schon immer?
Wir haben immer in der Schweiz produziert. Also seit, schon immer, man soll sagen, seit 1980. Ah. Und haben wir in der Schweiz produziert. Okay. Und der Entscheid eben, der ist bei uns nicht zuletzt auch gefallen, weil halt, oder angefällt, weil wir haben uns immer wie mehr in spezialisierten Produktwelten anfangen bewegen, wo der Spritzguss dann einfach eine Bedeutung verloren hat. Und darum, es gibt Profis, die nichts anderes machen als Spritzgießen den ganzen Tag. Wieso also nicht zu denen gehen und Partnerschaft eingehen? Und das funktioniert einwandfrei. Weil, da muss man dann auch wieder sagen, also die 20 Fahrminuten haben nie und nimmer etwas damit zu tun, was Qualitätsdenken anbelangt. Also qualitativ sind wir dort auf einem Niveau, wie wir es in der Schweiz sicher haben gehabt, wenn nicht besser.
Okay.
Das darf man sich dann auch mal vor Augen führen.
Gut.
Also machen einen guten Job.
Aktuell grosse Challenge, was bringt Zukunft?
Bei uns ist sicher eine von der Challenges, dass wir halt nach wie vor in einer Produktwelt uns bewegen, wo wir einerseits Produkte haben, die sehr, sehr günstig auf dem Markt geschossen werden, sage ich jetzt einmal aus allen Himmelsrichtungen.
So also auch so Handelsware aus Asien.
Ganz genau, wo halt einfach zu Preisen auf dem Markt kommen, wo wir keine Chance haben, wo wir aber auch nicht wollen uns messen damit.
Eben, du bietest ja korrigierte, speziell auf den Arbeitsprozess abgestimmte Arbeitsschutzbrille.
Also eine von den grossen Challenges, die wir jetzt mehr oder weniger gemeistert haben, ist, dass wir wirklich können am Optiker, wenn er eine korrigierte Schutzbrille für unsere Kunden, für seine Kunden muss bestellen, dass er logistisch so kann arbeiten kann, dass er binnen 2 bis 5 Maximum Arbeitstage das Produkt pfannenfertig, korrekt zertifiziert bei sich wieder im Laden hat. Das europaweit, das ist eine grosse Herausforderung gewesen. Wir haben es entsprechend auch natürlich digital müssen auf den neuesten Stand bringen. Das ist immer mit entsprechender Finanzkraft oder mit einem Kraftakt in den Finanzen möglich oder verbunden. Und von dem her, das sind sicher die grossen Herausforderungen, sind hier, wie bringe ich mein Produkt möglichst schnell in der richtigen Qualität zu meinem Kunden, an meinen Kunden. Und heutzutage, glaube ich, ist das die Hauptherausforderung.
Möglichst einfach. Kann man ja nicht am Lager haben.
Oder? Es ist so, es wird alles individuell hergestellt und das im Bereich Arbeitsschutz, aber halt eben auch am Computerarbeitsplatz. Also wenn es um den Bereich Ergonomie geht, mittlerweile auch. Und ja, das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Gut. Aber machbar, bewältigbar, aber auch dort wieder mit dem richtigen Partner, wo man einen Haufen Gespräche führen muss und sagen, was man genau will, was die Ziele sind und super definieren. Also auch das vielleicht noch eine von den Challenges rückblickend. Von Anfang an versuchen, sich einen roten Faden anzulegen. Wo will man an? Was sind eigentlich die Ziele? Wo will man sein in 5 bis 10 Jahren? Ich glaube, das ist
herausfordernd. Wie hast du das gemacht? Hast du wirklich Bilder von dir? Hast du das gesehen, was du denen willst?
Nein, es hat sich, sag jetzt mal, bei uns fast schon ein bisschen gedeutet aufgrund von der Produktwelt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen uns dort weiterentwickeln, wo wir spezialisiert sind, wo wir können Differenz machen, wo wir können mehr Service am Kunden tragen, als wenn wir halt einfach, Entschuldigung, eine Brille hinfallen für 5 Franken. Da schützt jetzt mal deine Augen, oder? Ich glaube, das ist das gewesen, was sich bei uns schon länger abzeichnet hat. Die Frage ist halt nur, eben dort wieder, wie machst du es, wie gehst du es an, wie bekommst du die Logistik beispielsweise an, wo musst du welche Schalter drücken, dass halt eben das anbekommst, welche Partner braucht es mit am Tisch, dass du das wirklich kannst optimal aufeinander abstimmen.
Okay, also wieder die Logistik, wo ein Schlüsselfaktor
ist. Also Logistik ist, glaube ich, heute eins der Hauptthemen, wenn es um
in vielen Bereichen,
wenn es um physische Produkte geht.
Gut. Danke vielmals.
Dankeschön auch.
Dass du gekommen bist. Gerne. Du gehst noch weiter zu Kunden.
Hast du vor, ja.
Ich arbeite auch noch ein
bisschen. Gut. Schön.
Danke
vielen Dank.
Ciao, Dominik.
Tschüss. Du auch. Ja. Merci. Ciao.